Wir hatten vor 2 Wochen ja unseren Visionsgottesdienst, wo wir die Wichtigkeit der Kleingruppen betont haben, und ich habe da Kolosser 3, 12 bis 17 auch gelesen und dann über Vers 16 die Predigt gehalten und gesagt, dass es jetzt weitergeht, 2 Wochen später mit Kolosser 3. Heute zu Kolosser 3, 12, Gottes Kleiderschrank. Wir schauen uns heute verschiedene Tugenden an, die wir als Christen leben sollen. Und dann in 2 Wochen, wenn ich wieder die Predigt habe, geht es dann so ums Thema, und was, wenn Menschen nicht so leben, wie es die Bibel will. Ich kann mir vorstellen, dass hier Menschen unter uns sind, die in letzter Zeit zu unserer Gemeinde gefunden haben und schwer enttäuscht worden sind, auch von Christen, von Gemeinden. Ich hatte viele Gespräche auch in letzter Zeit. Menschen, die hier hineinschauen, die sich uns anschließen möchten und sehr enttäuscht sind auch. Und ich weiß auch, wenn man länger bei uns in der Gemeinde ist, dann wird man auch von Menschen aus unserer Gemeinde enttäuscht und verletzt. Und da wollen wir dann zusammen anschauen, anhand von Kolosser 3, 13, 14, wie wir damit umgehen können. Und dann wahrscheinlich in 4 Wochen noch eine Predigt, wie umgehen mit dem Schmerz. Aber heute jetzt das Ideal, ihr werdet merken, wenn alle so leben würden, wie es hier heißt, das wäre unglaublich schön. Und so bitte ich euch aufzuschlagen, wenn ihr die Bibel dabei habt, Kolosser 3, Vers 12, da steht heutiger Predigttext: So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. So zieht nun an, als die Auserwählten, als die Heiligen, als die Geliebten. Wir sind Auserwählte. Gott hat sich für dich entschieden. Stell mir das so vor, oder? Sportunterricht, 2 Teams, Gott auf der einen Seite, und er sagt, und dich will ich bei mir im Team haben. Du bleibst nicht übrig am Schluss. Du bist auserwählt. Vor Grundlegung der Welt, so sagt die Bibel, hat Gott uns in Christus erwählt, dass wir ihm gehören sollen. Dann Heilige, wir sind ausgesondert, abgesondert von der Sünde, um Gott zu gehören, ihm zu gehorchen, ihm zu dienen. Wir sind Geliebte, geliebt. Gott hat dich schon immer geliebt. Er wird dich auch immer lieben. Du bist geliebt von Gott. Und diese Liebe ist darum auf ganz sicher, weil sie nicht an dem hängt, was ich tue. Nicht mal, wer ich bin. Ja, ganz grob gesagt, es gibt eigentlich gar nichts Liebenswürdiges in uns für Gott. Aber er liebt uns, weil er uns lieben will. Seine Liebe ist in seinem Wesen begründet und nicht in unserem Wesen. Also wir sind Auserwählte, wir sind Heilige, wir sind Geliebte. Und jetzt geht es darum, dass wir so leben, wie wir schon sind. Nicht um endlich Auserwählte, Heilige und Geliebte zu werden, sondern weil wir es schon sind. Oder? Prinz wird man auch nicht dadurch, dass man sich wie ein Prinz verhält. Ja, wie wird man Prinz? Man muss in die richtige Familie hineingeboren werden. Und genau darum geht's. Wir sind Königskinder. Wir sind in die richtige Familie hineingeboren worden durch Wiedergeburt, Johannes 3. Alle aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen, Johannes 1, 12. Anderes Bild ist die Adoption. Wir sind von Gott angenommen worden, als seine Kinder. Wir an ihn glauben, wir unsere Sünden ihm bekennen, Jesus annehmen. Kinder Gottes, du bist ein Königskind. Und jetzt als Königskind solltest du dich auch entsprechend kleiden. Stell mir so ein Kind vor in den Slums, weiß auch nicht, vielleicht in Brasilien, Straßenkind, seit Jahren die gleichen Kleider an, völlig zerrissen, nie gewaschen, keine Dusche, vollweise, keine Eltern. Und jetzt kommt ein wohlhabendes Ehepaar und sagt, ich möchte gern dieses Kind hier adoptieren. Was ist wohl das Erste, was mit diesem Kind passiert? Die alten Kleider werden ausgezogen, dann gibt es eine Waschung, Dusche, Baden, dann wahrscheinlich Haare schneiden, Maniküre, Pediküre, Konfitüre. Nein, das ist ein anderer Witz, gell? Ja. Ja. Aber es gibt da all das Zeugs da. Und dann bekommt das Kind neue Kleider. Ja, Kleider machen Leute. Oder? Den Banker sieht man am Anzug, früher an der gut sitzenden Krawatte, heute immer weniger Krawatte. Weiß auch nicht, der Bauarbeiter an seinem orange leuchtenden Overall oder gelb. Vielleicht der Mechaniker, so blauer Overall. Der Student, keine Ahnung, Hoodie, kaputte Jeans oder vielleicht war das früher so. Der Professor kommt wahrscheinlich auf seine Frau an. Wie zerstreut er aussieht. Jedenfalls, man sieht es den Menschen schon auch an, oder? Mit Kleider drücken wir aus, wer wir sind, wo wir arbeiten. Jetzt gehören wir zur Familie Gottes und da sollte man sich auch entsprechend kleiden. Ich mache ein Geständnis, ich habe den Film Der Prinz aus Zamunda gesehen. Ihr vielleicht auch, oder? So ein Prinz aus einem, ich meine, aus einem Fantasiestaat aus Afrika, multimilliardärisch unterwegs eigentlich, oder? Und dann geht er nach Amerika mit seinem Diener, beide völlig normal angezogen. Man sieht nicht mehr, dass er Prinz ist. Man sieht nur noch einen dunkelhäutigen Menschen. Und das ist so, oder? Der Prinz, der sich nicht mehr so anzieht wie ein Prinz, lebt inkognito. Und da sagt die Bibel, wir sollen uns anziehen, wie es zur Familie Gottes gehört, wie es uns gebührt. Ein paar Verse vorher, Kolosser 3, 8, nun legt aber alles ab von euch. Das Erste, was wichtig ist, ist, dass wir das abziehen, was nicht zu uns passt. Alles. Und dann haben wir den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen. Der neue Mensch, sagt hier Paulus, der wird erneuert. Das ist auch ein Prozess. Wir sind es schon und wir sollen es noch werden. Diese Spannung, die wir in der Bibel immer wieder sehen, zwischen schon und noch nicht. Das erneuert werden mit dem Zielbild, Ebenbild dessen, der uns geschaffen hat. In unserer Vision oder in unserem Wunsch formulieren wir es so, dass wir uns wünschen, dass alle Menschen aus unserer Region Frieden mit Gott finden, Jesus ähnlicher werden und dann positive Veränderungen in der ganzen Welt bewirken. Das ist unser Wunsch, das Zielbild, Ebenbild dessen, der uns geschaffen hat. Gott ähnlich, Jesus ähnlicher werden. Der heutigen Predigt habe ich zwei Schwerpunkte, die ich jetzt mit euch betrachten möchte. Erster Schwerpunkt, was sollen wir ausziehen? Und zweiter Schwerpunkt, was sollen wir anziehen? Und wir werden jetzt ganz, ganz viele Begriffe zusammen anschauen. Mit vielen losen Gedanken. Und das wird euch viel zu viel sein, sage ich euch. Aber das ist auch gar nicht wichtig, dass ihr euch alles merken könnt. Entscheidend ist, dass ihr jetzt offen seid und dem Heiligen Geist die Gelegenheit gebt, in euer Herz zu sprechen. Und genau den einen Begriff, den einen Punkt anzusprechen. Und dafür möchte ich jetzt noch einmal ganz besonders beten, dass das passiert. Jesus, wenn ich jetzt die Bibel, dein Wort auslege, Wort für Wort, dann bitte ich, dass du durch die Reihen gehst und genau zeigst, was dran ist bei jeder einzelnen Person. Und die Bereitschaft gibst, einfach für den nächsten kleinen Schritt. Amen. Also, wir schauen uns zuerst an, was wir ausziehen sollen. Erstens, legt alles ab, Zorn, Orgä. Erscheint 36 Mal im Neuen Testament oft für Gott. Gottes Zorn meint Strafe. Hier in Bezug auf Menschen meint es so die innere, stille Wut, die oft entsteht, wenn man sich unfair behandelt fühlt, ungerecht kritisiert. Entsteht wie so eine innere, eine stille Wut, die auch zu einem Zustand werden kann. Es kann wie so eine bittere Wurzel wachsen in uns. Und diese Wurzel, die kann dann auch Früchte tragen. Das sind ungenießbare Früchte. Vielleicht kennt ihr auch Menschen, da merkt ihr, irgendwie ist da eine innere Wut so. Stille Wut. Und Menschen, die so eine innere Wut haben, sind ungenießbar für ihre nächsten Menschen so. Man spricht manchmal auch von stachligen Persönlichkeiten. Wie so Igel so. Immer so am Wehtun, wenn man ihnen zu nahe kommt. Dann gibt es den Grimm. Grimm, Thymus, Zorn, Wut, Leidenschaft. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, immer diese Wörter zu übersetzen. Das ist so der explosionsartige, unbeherrschte Gefühlsausbruch. Man kann sagen, Zorn ist so, was innerlich ist, zu einem Zustand werden kann. Grimm, Wut, Wutanfall ist, was gegen außen getragen wird. So. Unbeherrscht. Ich kann euch sagen, ich weiß ganz genau, wie so ein Grimm aussieht, so ein Wutausbruch, denn das erleben wir fast jeden Tag bei uns zu Hause. Oder vielleicht kennen alle, die Kinder haben, so eine gewisse Phase, man spielt ein Spiel, alles hergeschossen über den Tisch, Juno-Karten am Boden und dann ins Zimmer und Türe geschlätzt. Und das ist dann die harmlose Version nach dem Spiel, manchmal auch noch bestimmte Wörter, wenn es der Papa ist, weil er schuld ist. Und, oder wir lernen es ein bisschen mit der Zeit, mit dem Grimm umzugehen. Also die meisten von uns. Hab's aber auch schon gemerkt, dass manchmal sogar unter Männern, man hat ein Gespräch so und plötzlich steht der eine auf, geht weg, zack, Tür geschlätzt und weg. Oder? Das ist damit gemeint. Und wir hatten gerade kürzlich ein Gespräch bei uns am Mittagstisch und irgendwie von etwas so. Und dann fragt mich mein Sohn, und Papi, bist du ausgerastet denn? Und ich denke, Ben, rastet der Papi aus? Ja. Und ich denke, oh, jetzt müssen wir darüber reden. Und dann haben wir herausgefunden, dass es tatsächlich Momente gibt. Oft sind die so, dass ich meinen Kopf irgendwo habe, nur nicht bei den Kindern. Und ich muss unbedingt jetzt noch etwas machen. Und meine Kinder, denen ist es langweilig. Und dann beginnen sie mit etwas, was sie nicht tun sollten. Und ich sage noch, hey, nicht mit dem Ball spielen in der Wohnung. Zack, bumm, Ball über den Tisch, Kaffee ausgeleert, oder? Oh, kriege ich so einen Kopf, oder? Ja, das haben sie auch schon erlebt. Nun, ich muss ehrlich zugeben, ein Ausraster, wie man das auch übersetzen könnte, lohnt sich eigentlich nie. Ein Ausraster, den wir haben, hat den Auslöser beim Gegenüber, aber die Ursache in uns selbst. Dass wir, vielleicht sind wir unausgeglichen, müde. Heute würde man sagen, ich habe meine innere Mitte nicht mehr. Ja, jedenfalls, die Ursache ist da in mir selbst. Und wisst ihr, auf die Erziehung hat das keine positiven Auswirkungen. Habe gelesen, dass wenn sich das Kind fehlverhält, ist meine Reaktion darauf viel prägender, als wie ich darauf reagiere, wenn es sich gut verhält. Wie ich in diesem Moment mit meinem Kind umgehe, wenn es nicht tut, was ich will, hat viel größere Auswirkungen, als wie ich da mit dem Kind umgehe, wenn es sich ganz gut verhält. Was ich jetzt sage, wie ich mich verhalte. Auch in Beziehungen, wenn ich da Türe schletzend gehe, das zerstört die Beziehung. Oft auch nachhaltig. Und wisst ihr, ich bin so dankbar, gibt es auch noch das Konzept der Vergebung. Wenn man dann mit den Kindern mal zusammensitzt, die Kinder sind ja so verständnisvoll, habe ich gemerkt. Kinder sagen, weißt du, ich mich so aufgeregt, das versteht das Kind. Aber es ist auch nicht richtig, wie ich mich verhalten habe, gell? Ja, ja. So, so schön. Wenn man auch ehrlich sein kann. Also, das ist so Grimm, jetzt Bosheit, Kakia, vielleicht könnt ihr euch das sogar merken. Auf Griechisch Kakia. Schlechtigkeit, Verdorbenheit, Plage, Last. In einem Kommentar Edition C steht, so als Deutung für Bosheit, dass damit in Gemeinden geschehen kann, so ein bewusstes Übersehen. Man läuft am anderen vorbei, verächtliche Blicke, verletzende, stichelnde Bemerkungen bis hin zu schändlichen, boshaften Taten. Dem, was die nützt ja. Antipathie. Vielleicht so der Gedanke, also mit dem kann ich irgendwie nichts anfangen. Dann entsteht Bosheit. Dann Lästerung, Blasphemia, verstehen wir auch, Bezug auf Gott ist völlig klar, kann aber auch für zwischenmenschliche Beleidigung, Verleumdung, Schmähung und Lästerung stehen. Hier geht es nicht in Bezug auf Gott, sondern um das zersetzende üble Reden, oft die üble Nachrede. Lästerung geschieht dann, wenn zwei über einen nicht anwesenden Dritten sprechen. Und das muss manchmal sein. Eltern, die über ihre Kinder austauschen, Lehrer, die über ihre Schüler austauschen, Leiter, die über ihre Mitarbeiter sprechen und manchmal auch in der Seelsorge, man tief verletzt worden ist, dass man mit einer Person des Vertrauens über jemand anderen spricht. Und jetzt die Frage, mit welcher Haltung rede ich? Verletze ich mit meinem Reden über einen anderen seine Ehre? Treibt mich Liebe an oder will ich ihn zerstören? Lästerung will den anderen schlecht aussehen lassen. Sucht jemand, der genau gleich negativ ist und sieht und spricht über jemanden. Aber gemerkt, in Gemeinden gibt es so etwas wie einen gemeindlichen Magnetismus, so nenne ich das. Der gemeindliche Magnetismus funktioniert gegenteilig zum physikalischen Magnetismus. Der physikalische Magnetismus, oder wisst ihr, Plus und Minus zieht sich an. In der Gemeinde ist so, da zieht sich Minus und Minus an. Und Minus hält es fast nicht aus mit Plus, oder? Da will man über den Jungscharleiter lästern. Und man sucht sich einen Elternteil und weiß, das ist ja mega schlecht organisiert. Und der andere, ja, finde ich gar nicht. Okay, Gespräch beendet. Hast du schon gesehen, der Jungs, ah ja genau, und im Fall noch viel schlimmer bei mir. Und jetzt geht das Gespräch in die Tiefe und es kommt zu einer Spirale, beide im Abgrund, beide kaputt, beide negativ, oder? Ich habe gemerkt, dieser gemeindliche Magnetismus, dieses Lästern, scheint uns gut zu tun, aber zerstört uns. Am Schluss sind beide negativ. Zwerg, bittere Wurzel, es tut weh. Ein sehr, sehr berühmter Pastor, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, er sagt, Gott hasst Gerede. Besonders, wenn es dann auch noch fromm als Gebetsanliegen für jemand kaschiert wird. Ja, Gerede verursacht Verletzungen und Spaltung. Und Gott will keine Spaltungen. Denn Spaltung zerstört Gemeinschaft. Dann schandbare Worte aus euren Mund. Übersetzen kann man es auch mit Verleumdung oder Zote. Darf ich mal wissen, wer weiß, was eine Zote ist? 1, 2, 3, 4, 5. Was ist es? Wer weiß es? Genau, ein unanständiger Witz oft. Also ich musste es googeln. Aber genau das ist hier damit gemeint. So. Also etwas Unanständiges. Zweideutige, unanständige Worte, genau, die zwar zum Lachen reizen, aber die Atmosphäre tief vergiften. Dann belügt einander nicht. Man kann übersetzen mit belügen, aber eigentlich ist das Wort viel grundsätzlicher. Lügen, täuschen, betrügen. Kann mit Gebaren betrügen, Handlungen. Man gibt dem Vater ein blutverschmiertes Kleid. Fragt, ist das nicht das Kleid von Josef? Sie haben im Fall nicht gelogen, die Brüder. Sie haben nur getäuscht. Der Vater hat sich dann alles selbst gedacht. Ah ja, ist das Kleid von Josef, ist blutverschmiert, klar, ein wildes Tier muss ihn gefressen haben. Das haben aber die Brüder nicht gesagt. Man könnte sagen, die haben ja gar nicht gelogen. Oh doch, sie haben betrogen. Man kann auch mit Handlungen dem Gegenüber das Gefühl geben, dass die Wahrheit anders ist, als sie ist. Oft aber lügen wir mit Worten. Man übertreibt, man untertreibt, kann auch lügen mit Auslassung. Manche denken, ja, ich habe ja nicht gelogen, ich habe nur nicht alles gesagt. Man muss nicht immer alles sagen. Aber manchmal sagen wir bewusst etwas nicht, geben dem anderen das Gefühl, dass es genau das Gegenteil ist. Das ist auch Betrügen. Dem anderen das Gefühl geben von etwas, was nicht wahr ist. Ich habe etwas herausgefunden in letzter Zeit. Unsere Kultur, die Schweiz, hat eine Volkssünde. Das ist Lüge. Wir haben ab und zu so Filme geschaut, Schweizer Filme, die kürzlich erschienen sind, Serien. Da ist mir aufgefallen, es geht immer um Lüge. Immer um Betrug. Und immer kommt es ans Licht und immer hat es negative Konsequenzen. Das ist die Schweiz. Die Lüge ist der Normalfall, sie wird nicht gut geheißen und man weiß, es hat negative Konsequenzen. Und ich glaube, hier können wir als Christen einen Unterschied machen, indem wir sogar dann nicht lügen, wenn es noch niemand weiß. Und wenn es negative Konsequenzen hat. Hast du die Aufgabe gemacht? Nein, hatte keine Lust. Etwas, was kaputt gegangen ist, du hast eine Beule gemacht ins Auto, ja, ich war's. Oder sonst etwas nicht Tugendhaftes hast du versucht, der andere hat es gemerkt. Ja, Wahrheit. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. Und jetzt meine Frage, gibt es gerade einen Punkt, wo bei dir etwas resoniert hat, Resonanz entstanden ist? Vielleicht hat Gott genau auf einen Punkt gesagt, da. Jetzt der Gesetzliche, der würde jetzt seine Anstrengung verdoppeln, um ja vor Gott gut dazustehen. Aber darum geht es nicht. Ich glaube, entscheidender Punkt ist, wenn ich erkenne, oh genau, ja, mit diesem Grimm, mit diesem Wutausbruch habe ich manchmal Mühe. Oder mit dem Lügen. Dass wir jetzt zu Gott gehen und sagen, Jesus, es tut mir leid, du hast mir es aufgedeckt, bitte vergib mir. Und verändere du mich. Ich möchte mich dir hingeben. Und vielleicht merkst du jetzt, wenn du so das T-Shirt, so das dreckige T-Shirt ausziehst, das klebt irgendwie noch an dir. Sagt Jesus, schau mal, es klebt an mir, ich bring's wie nicht los. Hilf mir. Und Gottes Hilfe besteht darin, dass er durch seinen Geist uns seine Frucht wachsen lässt. Die Frucht des Geistes. Das haben wir ja in der Galater-Serie gehört, in der Predigt. Eine Frucht wächst langsam. Kann man nicht sagen, so, jetzt bist du einfach da. Und warum geht das bei uns auch einen Moment so? Gott verändert uns langsam. Manchmal auch sehr schnell. Leider oft für uns zu langsam. Und jetzt also zweiter Punkt, was wir anziehen sollen. Das erste, herzliches Erbarmen, Mitleid, Mitgefühl, Barmherzigkeit, sehen wir oft bei Jesus. Das heißt so, und er hatte Mitleid. Wörtlich haben wir im Griechischunterricht gelernt, es drehte ihm sein Innerstes um. Ist das Wort ganz wörtlich übersetzt. Also so, es tat so weh. Gute Übersetzung finde ich so für Erbarmen, finde ich, mitfühlen. Man fühlt, was der andere fühlt. Da ist jemand, der hat etwas Heftiges erlebt. Vielleicht sagt dir jemand, ich hatte gerade die Diagnose Krebs, unheilbar. Oder jemand sagt dir, meine Beziehung ist in die Brüche gegangen. Wie reagierst du jetzt? Herzliches Erbarmen besteht jetzt darin, mich ganz auf diese Person einzulassen. Das Gegenteil wäre, man nennt das in der Seelsorge, bagatellisieren, examinieren, von sich ausgehen. Bagatellisieren wäre, ich sage, ja, was du erlebst, ist doch gar nichts. Vergleich mal mit den Menschen da in Afrika, oder? Bagatellisieren. Examinieren, ist so, glaube ich, so das Ausfragen. Vielleicht habt ihr auch schon Menschen erlebt, da habt ihr euch nicht verstanden gefühlt, sondern auf der Anklagebank fast so. Ah, da, nächste Frage und so. Und du denkst, okay. Oder jemand, du hast ihm etwas erzählt und der geht gerade sofort von sich selbst aus und sagt, ja, das habe ich auch so erlebt und nach 3 Minuten redet ihr dann nur noch über ihn. Das ist das Gegenteil von herzliches Erbarmen. Herzliches Erbarmen ist, ich lasse mich ganz jetzt auf den anderen ein und ich versuche, seine Gefühle zu erfassen, mitleiden. Schön, oder? Mit Leid. Aber oft haben wir gar nicht das gleiche Leid. Aber mit Fühlen, das können wir. Vielleicht indem wir die Gefühle des Gegenübers in eigene Worte zu formulieren versuchen. So. Und ich habe so oft schon erlebt, dass das Gegenüber in diesem Moment, wenn es sich verstanden fühlt, schon wie alles getan war, was es jetzt brauchte. Weil wir können die Situation ja nicht ändern. Aber mitfühlen, verstehen. Und ich glaube, dieses herzliche Erbarmen, Das kommt dadurch, dass Gott uns wie seine Augen gibt für unsere Mitmenschen. Wenn wir plötzlich sehen, was Gott sieht, glaube ich auch, dass es uns innerlich etwas auslöst. So. Und ich wünsche mir, dass Gott mir, dass Gott uns seine Augen gibt, einander zu sehen, auch die Menschen um uns herum zu sehen. Müsst mal am Bahnhof, einfach wenn ihr mal ein paar Minuten Zeit habt, vielleicht auf ein Bänkli hocken im Sommer und dann mal die Menschen beobachten. Und dann bittet ihr mal, Jesus, schenk mir deine Augen. Vielleicht macht das etwas mit euch. Das bewirkt herzliches Erbarmen. Dann Freundlichkeit. Restotes, Güte, Freundlichkeit, Milde meint das freundliche, helfende Tun. Eigentlich die Werke, die aus dem herzlichen Erbarmen folgen. Markus 1, 41 lesen wir, Jesus hatte Mitleid mit dem Mann, deshalb streckte er die Hand aus, berührte ihn und sagte, das will ich, sei gesund. Er hatte Mitleid und dann kam die Handlung. Restotes, Freundlichkeit. Das helfende Tun. Und ich sage, das herzliche Erbarmen aus dem kommt, dass wir wie die Augen Gottes haben, könnte man vielleicht sagen, die Freundlichkeit kommt dadurch, dass wir die Hände und Füße Gottes sind. Die Bibel sagt, dass die Gemeinde ist der Leib von Jesus, Kopf ist im Himmel, wir sind seine Glieder. Hände und Füße Gottes in dieser Welt. Freundlichkeit. Dann, Lieblingsbegriff, Demut. Tapeinophrosyne, hinunterdenken. Hinunterdenken. Meint nicht, sich selbst krampfhaft schlecht zu machen. Kennt ihr Menschen, die sagen immer, wer bin ich schon? Ich bin ja nichts. Nein, 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 es geht jetzt nicht um mich. Denk nicht an mich. Nein, 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 weißt du, ich bin so klein. Und dann sind sie enttäuscht, wenn man nicht widerspricht. Kennt ihr so, oder? Das ist das Gegenteil von Demut, sage ich euch. Demut hat nichts damit zu tun, ich bin nüt, ich kann nüt und bitte sag mir, dass das nicht stimmt. Das ist eigentlich Egoismus, das ist Hochmut. Stolz, verborgener Stolz. Demut, C.S. Lewis hat es mal so formuliert, Demut bedeutet nicht weniger von sich selbst zu denken, sondern weniger an sich selbst zu denken. Demut bedeutet nicht, ich bin geringer, ich bin ja nichts, ich kann nichts, wer bin ich schon? Das ist Selbstmitleid, auch eine Form von Stolz. Sondern Demut bedeutet, ich denke einfach weniger an mich selbst. Ich glaube, Tim Keller war es, der hat mal geschrieben, Demut besteht in einer gesunden Selbstvergessenheit. Weder sich selbst übermäßig loben, noch sich selbst schlecht reden. Man denkt einfach weniger über sich selbst nach, man denkt mehr an andere. Das ist Demut. Demut kommt wie so aus dem rechten Verständnis von mir in Beziehung zu Gott und meinen Mitmenschen. Wenn ich erkenne, da ist ein unendlich großer und heiliger Gott, wer bin ich schon, oder? Alles, was ich habe, verdanke ich Gott. Mein Leben, das ewige Leben, die Begabungen. Gott müsste so machen und ich wäre nicht mehr da. Das macht demütig. Wenn wir plötzlich erkennen, ich bin einem unendlich großen und heiligen Gott gegenüber verantwortlich für mein Leben. Ich bin nicht unabhängig, ich bin nicht autonom, ich bin abhängig. Das macht demütig. Und wenn ich dann noch merke, und zwischen mir und dir besteht eigentlich kein Unterschied im Wert. Ob ich jetzt Chef bin oder Mitarbeiter, ist der gleiche Wert. Das macht demütig. Lässt uns demütig sein. Ganz praktisch, zwei, drei Hinweise, wie sich Demut praktisch zeigt. Zum Beispiel dadurch, dass man die eigenen Schwächen bekennen kann. Denk an eine Kleingruppe. Wie schön, wenn da plötzlich jemand von seinen Kämpfen erzählt. Und nicht alle so tun müssen, als hätten sie alles im Griff. Und wisst ihr, was dann oft passiert, wenn jemand den Mut hat, mal auch ehrlich zu werden? Andere werden es auch. Und plötzlich merken wir, wow, wir kämpfen alle, sind alle dran. Das ist Demut. zu den eigenen Schwächen stehen. Und Demut ist dann auch, sich nicht über die Schwächen der anderen zu erheben. Oder? Ach, so wie der sündigt, geht ja gar nicht. Manchmal erheben wir uns über Menschen, die einfach anders sündigen, als wir sündigen. Die in anderen Kämpfen drin sind, die wir nicht kennen. Demut, mit den Schwächen anderer Geduld zu haben. Und Demut zeigt sich auch darin, dass ich offen bin für Tipps und Korrektur durch andere. Heute spricht man in der Geschäftswelt davon, dass man sich LZL-Menschen wünscht. Loyal, zugänglich, lernbereit. Menschen, die loyal sind mit dem Vorgesetzten, mit der Organisation. Menschen, die zugänglich sind, mit denen man unterwegs sein darf. Menschen, die lernbereit sind, die auch etwas sich sagen lassen. Es wird heute empfohlen, sich von Menschen zu trennen, die nicht LZL sind. Und ich glaube, genau das kommt hier. Wenn wir demütig sind, sind wir automatisch loyal, zugänglich und lernbereit. Wie man sich heute sie in jedem Unternehmen wünscht. Dann steht da auch noch Sanftmut. Freudes, so ein Wort, das oft verwendet wurde in damaliger Zeit für einen wilden Hengst, der gezähmt worden ist. Stellt euch so einen Hengst in der Prärie vor, so unglaublich wild. Und jetzt wird er gezähmt. Und ein kleines Kind kann diesen Hengst führen. Der Hengst hat immer noch die genau gleiche Kraft, aber seine beherrschte Kraft. Das ist Sanftmut. Unsere Kinder, ja alle drei, lieben es zu raufen. Und manchmal sagt der Jüngste, Papi, kommst du aufs Sofa, ich will kämpfen. Und manchmal kämpfen sie auch miteinander, so zum Spaß. Und ich sage dann immer, aber Ben, gell, sanftmütig. Er könnte jetzt den Kleinen zerstören. Er ist über 4 Jahre älter. Aber Sanftmut heißt, und ich halte meine Kraft zurück. Ja, der Tischer winkt mir gerade. Das ist heute sein Wort übrigens, wenn er mir noch gratulieren möchte. Aber jetzt kannst du wieder in Kids treffen. Gut. Also Ben, ja, kämpft manchmal mit ihm, oder? Sanftmut. Sanftmut ist die Frucht des Geistes, die uns befähigt, nicht bitter zu werden und nicht mit gleicher Münze zurückzuzahlen. In 1. Petrus 2,23 heißt es, Jesus, der nicht widerschalt, als er gescholten ward und nicht drohte, da er litt. Und ich könnte jetzt auf den Tisch hauen, ich könnte meine Anwälte anheuern, ich könnte dich zerstören. Aber ich halte mich zurück. Sanftmütig. Und zum Schluss noch, auch ein Lieblingswort, Geduld. Gott, schenke mir Geduld, aber bitte sofort. Vielleicht auch dein Gebet. Geduld, Makrothymian, langer Atem, vor allem gegenüber anderen. In jeder Gruppe gibt es Menschen, die man als schwierig einstufen würde. Menschen mit besonderen emotionalen Bedürfnissen, tiefer Unsicherheit, störenden Verhaltensweisen, geringen sozialen Fähigkeiten oder kurz Menschen, bei denen man eine extra Portion Barmherzigkeit und Gnade braucht. Geduld. Gott kann uns dieses Kleidungsstück auch schenken. Geduld. Hab gemerkt, ein Schlüssel zur Geduld ist, wenn man die Geschichte des anderen kennt, man plötzlich erfährt, das Gegenüber in der Kindheit erlebt hat, in der Vergangenheit, welche Geschichte, das kann uns sehr geduldig werden lassen. Wenn wir Verständnis plötzlich bekommen. Aber ja, bei manchen Menschen brauchen wir wirklich sehr viel Geduld. Manchmal scheint der Weg noch sehr, 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 sehr lange zu sein, den jemand gehen sollte. So, jetzt haben wir 11 Begriffe miteinander betrachtet. Und jetzt möchte ich euch zum Schluss die Frage mitgeben. Wo weist Gott bei dir auf etwas hin? Du merkst ja genau da. Es geht jetzt nicht um den anderen. Da geht es vielleicht dann in 2 Wochen drum, wo du selbst das schlimm erlebt hast durch andere. Es geht jetzt um dich persönlich. Wo merkst du, da bin ich selbst herausgefordert? Ich möchte jetzt, dass wir uns eine kurze Zeit der Stille nehmen. Jeder für sich persönlich. Persönlich mit Gott, du Gott hinlegen kannst, wo du merkst, da bin ich herausgefordert. Und ihn bittest, dass er dir hilft, so zu leben, wie es ihm gefällt. Jesus, du kennst uns durch und durch, du weißt, wie es uns geht mit diesen Begriffen, dem, was wir ausziehen sollen. Es ist vielleicht um dreckige, kaputte T-Shirts, die wie an uns kleben, die wir nicht losbekommen, wollen sie dir jetzt hinlegen. Dich bitten, dass du uns hilfst beim Ausziehen, vielleicht wie bei einem kleinen Kind. Danke für den Kleiderschrank, den du uns zur Verfügung stellst, die himmlische Garderobe. Danke für das Kleid des Heils, das wir schon anhaben dürfen. Danke für diese Kleider, die wir immer und wieder anziehen. Hilf uns dabei. Gerade wenn wir merken, da bin ich besonders herausgefordert. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sein dürfen, wo das sichtbar wird. Im Miteinander, aber auch im Umgang mit unseren Mitmenschen. Dass wir ein Wohlgeruch sind für dich. Wohlgeruch für unsere Mitmenschen. Amen.